SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Mit Clemens Wagner. Eines ist sicher. Zum ersten Mal nach 16 Jahren bekommen wir irgendwann nach der Wahl am Sonntag einen neuen Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin. Kann sein, dass Angela Merkel wegen quälend langer Regierungsbildung noch eine Zeit lang kommissarisch im Amt bleiben muss. Aber ihre Ära ist definitiv vorbei. Beim Rennen um ihre Nachfolge gibt es kurz vor der Wahl doch einen klaren Favoriten. Beim Wettportal BeWin bekommt man im Moment beim Einsatz von 1 Euro 1,20 Euro, wenn SPD-Kandidat Olaf Scholz Kanzler wird. Auf Favoriten zu setzen lohnt sich halt nicht. Wird Armin Laschet von der CDU Kanzler, zahlt BeWin 4,30 Euro für jeden eingesetzten Euro. Und bei Anna-Lena Baerbock von den Grünen gäbe es sogar 34 Euro pro eingesetztem Euro. Das würde sich wetttechnisch also auf jeden Fall lohnen. Trotzdem, unsere Hauptstadtkorrespondenten Evi Seibert und Uwe Lüb fokussieren sich jetzt auf die beiden Männer von SPD und CDU. Evi Seibert mit 3 Gründen, warum Olaf Scholz Kanzler wird.
Erstens, weil die Wahlkampftaktik diesmal zu 100% hingehauen hat. Alles auf die Karte Olaf Scholz zu setzen, war die richtige Strategie. Und alle in der Partei haben sich hinter ihn gestellt. Kein Streit, keine kleinen Boshaftigkeiten gegen den eigenen Kandidaten wie bei der Union, sondern alle für Olaf Scholz. Das wirkt. Diesmal passen auch die Inhalte des Wahlprogramms zum Kandidaten. Die Themen Gerechtigkeit und Klimawandel sind gut gesetzt und entsprechen dem, was den Menschen gerade wichtig ist. Zweitens, weil er das größere Vertrauen genießt. Bei den Wahlen kommt es zunehmend auf die Person an. Wer soll nachts um 3 im Kanzleramt ans Telefon gehen im Fall einer Katastrophe? Wer soll mit den Großen der Welt verhandeln? Das gelassene, ruhige Naturell von Olaf Scholz entspricht da eher den Erwartungen der Leute als sein Gegenkandidat. Dabei hilft ihm auch, dass er als Vizekanzler mit jahrelanger Regierungserfahrung punkten kann. Drittens, weil die SPD die größere Wahlparty vorbereitet. Sie lässt die Straßen rund um die Parteizentrale zur Feiermeile umbauen und erwartet um die 1000 Gäste. Optimismus und Siegerlaune sind ansteckend.
Uwe Lüb sieht das anders. Auch er mit 3 Gründen, die klar für Armin Laschet sprechen.
Erstens, weil Laschet ein Kämpfer ist. Er hat schon oft Niederlagen eingesteckt und jedes Mal ist er wieder zurückgekommen. Dabei haben ihm auch seine Schlussspurtqualitäten geholfen. 2017 lag er in Nordrhein-Westfalen in den Umfragen lange weit hinter Hannelore Kraft und wurde dann doch Ministerpräsident. Wie zäh er sein kann, hat auch das Ringen um den CDU-Vorsitz gezeigt. Zweitens, er hat das quälende Fremdeln überstanden. Nach dem Kampf mit Markus Söder um die Kanzlerkandidatur galt Laschet vielen als Leichtgewicht. Das ist vorbei. Nicht nur Unionsmitglieder haben längst ihren Frieden mit dem Kandidaten gemacht, sondern auch viele Wählerinnen und Wähler. Das wird sich im entscheidenden Moment in der Wahlkabine auszahlen. Die Sorge, dass sonst womöglich doch die Linken mit in eine Bundesregierung kommen, tut ein Übriges. Und last not least, Armin Laschet ist eine rheinische Frohnatur. Das hilft ihm, bis zum Wahltag unverzagt einfach sein Ding zu machen und eben doch noch zu überzeugen.
Königsmacher FDP. An den Liberalen wird bei der Bildung der nächsten Bundesregierung aller Voraussicht nach kein Weg vorbeiführen. Ampel oder Jamaika? Das wird wahrscheinlich die große Frage sein, die sich der FDP stellt. Bisher schien Jamaika, also ein Bündnis mit CDU und Grünen, das Lieblingsprojekt der FDP zu sein. Aber jetzt kommt etwas Bewegung in die Sache. Darüber hat SWR1-Moderator Jürgen Kurt mit Dr. Volker Best, Politikwissenschaftler an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und FDP-Experte, gesprochen.
SPD oder Union, sind wir mal ganz ehrlich, dreht sich die FDP nach der Wahl nicht einfach nach dem Wind? Wer die meisten Stimmen holt, der bekommt die FDP.
Naja, für die FDP gibt es natürlich eine sehr viel größere inhaltliche Nähe zur Union. Insofern wäre das der FDP natürlich schon lieber, in einer Jamaika-Regierung mit der Union zu regieren, als eben in der Ampel mit 2 linkeren Parteien zusammenzugehen.
Da muss ich jetzt nachfragen, wie meinen Sie das? Meinen Sie, dass die FDP mit der Union regiert, unabhängig davon, ob die Union erste oder zweite Partei ist nach der Wahl, nach den Stimmen?
Ja, Herr Lindner hat ja tatsächlich darauf hingewiesen, auch in der Bundestagssondersitzung. Es habe ja schon historische Situationen gegeben, wo eben nicht die stärkste Partei dann auch letztlich den Kanzler gestellt habe. Er hatte auf 1976 verwiesen, hätte auch auf 1980 verweisen können oder auf 1969, wo es immer die FDP war, die sich eben für die jeweils zweitstärkste Partei, was damals immer die SPD war, entschieden hat.
Ja, der hat auch beim Bundesparteitag am Sonntag gesagt, der Wahlsieger muss nicht automatisch an der Spitze einer Regierung stehen. Also meinen Sie, für Parteichef Lindner ist die Sache schon klar, er macht es auf jeden Fall mit Armin Laschet?
Es ist klar, dass er es lieber mit Armin Laschet machen würde. Nur ist das Problem natürlich, es wird auch für beide Varianten, Jamaika und die Ampel, werden ja auch die Grünen gebraucht. Und bei den Grünen sieht es natürlich genau umgekehrt aus. Die würden natürlich sehr viel lieber mit der SPD regieren, wo sie eben die größeren Schnittmengen haben.
Das heißt, Herr Lindner kann nur mit Herrn Laschet, wenn vorher die Grünen und Herr Scholz sich nicht einig geworden sind. Verstehe ich Sie richtig?
Ja, ob vorher, ob das dann in einer zeitlichen Abfolge wieder passieren wird, wie wir es ja letztes Mal hatten, erst die Jamaika-Sondierungen und dann erst danach eben die Große Koalition, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass man versuchen würde von Seiten der Union, wenn die CSU da überhaupt mitspielt, das ist ja im Moment auch so nicht ganz klar.
Die ist nicht begeistert.
Die ist nicht so begeistert, falls man eben als zweitstärkste Partei aus der Wahl hervorgehen würde, ob man dann nicht vielleicht lieber in die Opposition gehen sollte. Ähnliche Überlegungen wie bei der SPD letztes Mal, wenn man eben sehr schlecht abgeschnitten hat, ob man dann vielleicht nicht lieber sich in der Opposition regenerieren sollte. Aber wenn es eben diese beiden Optionen gibt, dann würde die Union wahrscheinlich auch versuchen, das direkt parallel zu sondieren, sodass dann wahrscheinlich insgesamt drei Bündnisse parallel sondiert werden würden, also die Ampel, Jamaika und Rot-Rot-Grün.
Aber Herr Beste, ich will da gerade nochmal nachfragen zur Rolle der CSU. Das ist jetzt ja auch vor der Wahl. Glauben Sie tatsächlich, dass nach der Wahl die CSU tatsächlich in der Ecke sitzt und schmollt und sagt, wir sind nur zweitstärkste Partei geworden, wir machen jetzt Opposition?
Ja, es geht da nicht nur um Schmollen, sondern es geht natürlich auch um die Frage, was ist das Interesse der CSU? Und das Hauptinteresse der CSU ist eben immer in Bayern stark zu sein und möglichst alleine regieren zu können, möglichst stark da abzuschneiden. Nur so kann sie eben auch ihren Machtanspruch innerhalb der Union, der ja für ihre Größe eigentlich ein bisschen überdimensioniert ausfällt, kann sie das begründen. Ja, und wenn sie eben in einer Jamaika-Regierung eben mitregiert, die eben dann auch sehr viele Konzessionen sicherlich an die Grünen erfordern würde, ist das vielleicht nicht die beste Ausgangslage für eine Bayernwahl 2023. Während, wenn man eben in der Opposition ist gegenüber einer Ampelregierung, die vielleicht auch nicht so überzeugend dann performt, dann könnte das vielleicht für die CSU die bessere Ausgangslage sein. Das dürfte so die Überlegung bei denen sein. Ob sie jetzt tatsächlich sich verweigern würden, ist aber natürlich nochmal die andere Frage. Oder ob es nicht eher darum geht, eben den Leuten nochmal vor der Wahl zu sagen, die vielleicht zwischen Union und FDP schwanken, hier, ihr müsst die Union zur stärksten Partei machen, sonst kriegt ihr eben eine irgendwie linke Regierung.
Kommen wir nochmal zurück zur FDP und zur Rolle der FDP. Wir alle haben noch im Ohr, es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren. 2017 war das FDP-Chef Lindner. Meinen Sie, egal ob jetzt SPD oder Union, dass Lindner ohnehin nicht in Koalitionsverhandlungen erpressbar wäre, weil eben alle wissen, nochmal kneifen, das kommt für Lindner nicht in Frage, das kann sich die FDP schon mal gar nicht erlauben.
Ja, er versucht, dass diese Entscheidung von 2017, wo die FDP ja dann damals viel für kritisiert worden ist, das jetzt eben als Ausweis zu benutzen, anzuführen, dass die FDP eben nicht beliebige Kompromisse macht, einfach nur um in Regierungsämter zu kommen, war es aber natürlich auch, dass es schon auch eine Erwartung gibt der Wähler der FDP, dass sie eben auch regiert und dass es natürlich tendenziell schon schwieriger geworden ist für die FDP, sich einer Regierungsbildung zu verschließen, insbesondere eben, wenn Rot-Grün ja auch noch die Option hat, alternativ eben mit der Linken zusammen zu regieren, was den FDP-Wählern natürlich sehr wenig gefallen kann.
SPD oder Union, die FDP wird sich im Zweifel für die Union entscheiden, das sagt der Politikwissenschaftler Volker Best. Danke Ihnen fürs Gespräch.
Danke auch.
Anonymität wird meist von ihrer negativen Seite gesehen. Dabei hat das Nicht-Erkannt-Werden durchaus auch positive Seiten. Um die Anonymität zu wahren, wurden jetzt extra die Regeln der Bundeswahlordnung geändert. In kleinen Gemeinden des Landes, zum Teil mit gravierenden Folgen bei der Bundestagswahl. Die neue Bundeswahlordnung soll das Wahlgeheimnis besser wahren. Dafür wurden Stimmbezirke schon vor der Wahl zusammengelegt, sodass Wählerinnen und Wähler zur Stimmabgabe in den Nachbarort fahren fahren müssen. Oder am Wahlabend selbst muss die Urne versiegelt zur Auszählung in einen anderen Ort gefahren werden, wenn weniger als 50 Menschen ihre Stimme abgegeben haben. So soll verhindert werden, dass bei wenigen Stimmen Rückschlüsse auf Einzelne gezogen werden können. Das wird wahrscheinlich auch im 200-Einwohner-Dorf Kerschenbach in der Vulkaneifel im Wahlkreis Bitburg so sein. SWR1 Rheinland-Pfalz-Reporterin Anna-Karina Blessmann.
Das kleine Dorf Kerschenbach hat etwa 140 Wahlberechtigte. Bei der Landtagswahl im März haben davon 88 Menschen gewählt, aber nur 32 direkt im Wahllokal im Gemeindehaus. Der Rest hat per Brief gewählt. Bürgermeister Walter Schneider geht davon aus, dass das auch am Sonntag so sein wird. Deshalb ist es für ihn ziemlich wahrscheinlich, dass er am Wahlabend die Urne versiegeln und zur Auszählung in den Nachbarort Stadtkil bringen muss. Das macht ihm Sorgen.
Wir haben kein Wahlergebnis, das ist dermaßen unbefriedigend. Wir wissen nicht, wer welche Partei eine Mehrheit hat, wohne ich im Dorf mit Rechtsradikalen. Ich wehre mich nicht gegen diese Regelung mit den 50, aber man sollte uns die Briefwähler lassen.
Auch das liegt an der Bundeswahlordnung. Die Briefwahlstimmen werden nicht in dem Ort mit in die Urne geworfen und ausgezählt, wo sie abgegeben wurden, sondern in eigenen Bezirken gemeinsam mit den Stimmen aus anderen Orten. Weil immer öfter Briefwahl gemacht wird, gäbe es also ohnehin nur ein verzerrtes Bild der politischen Stimmung in Kerschenbach. Bürgermeister Schneider fürchtet aber auch, dass es nicht dabei bleibt, dass die Kerschenbacher noch in ihrem Gemeindehaus wählen können.
Da befürchte ich ganz massiv, dass da Kalkül dahinter steckt, dass man diese kleinen Wahllokale zusammenlegen will. Man bildet sich ein, das würde uns eine Erleichterung bringen. Aber dass ältere Leute, die keine Hilfe haben beim Beantragen von Briefwahlunterlagen, womöglich gar nicht mehr wählen gehen.
Davor haben auch zumindest die älteren, nicht so mobilen Menschen in Kerschenbach Angst.
Warum will man das aus den kleinen Orten wegnehmen?
Ja, dann ging man einfach nicht mehr wählen.
Und wenn die irgendwo in der Stadt Kilo so, da muss man warten, wie soll das denn gehen? Wir kommen ja nicht dahin.
Der Kreiswahlleiter des Wahlkreises Bitburg beruhigt hier auf Anfrage. Zwar liege es in seiner Entscheidungsgewalt, einzelne Stimmbezirke zusammenzulegen, sodass man nur im Nachbarort wählen kann. Er habe sich aber mit den Verbandsgemeinden beraten und werde nicht gegen deren Willen entscheiden. Denn es gebe vollstes Verständnis für die kleinen dörflichen Strukturen in der Region.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.